Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske, willkommen zur Sendung. Die Sorge um die Umwelt, das ist das Thema der Stunde. So viel lässt sich sicher sagen, seit gestern in Deutschland für Europa gewählt wurde. Ein Autor, der sich schon lange und sehr differenziert mit dem Verhältnis zwischen Mensch und Natur auseinandersetzt, ist der Amerikaner Jonathan Franzen. In seinem neuen Essayband geht der Pulitzer-Preisträger raus in die Natur, um Vögel zu beobachten. Das sind ja seine liebsten Tiere. Der Blick in die Fauna gerät für Jonathan Franzen dabei zum Anlass für den Blick in das eigene Innere. Was sagt die Zerstörung der Habitate und die Verschmutzung der Umwelt denn eigentlich über uns als Menschen aus und wie sprechen wir darüber? Solche Fragen führen Franzen zur Idee eines Umweltschutzes, der den Diskurs weit weg bewegt vom alles dominierenden Klimawandel und hin zu einem Artenschutz, der jeden Einzelnen von uns fordert. Wie Jonathan Franzen das Ganze nun auch noch mit einem Nachdenken über die Kunst des Essays verbindet, das verrät uns gleich Michael Watzka. Er hatte die Gelegenheit, mit dem Autor selbst zu sprechen über seinen Band »Das Ende vom Ende der Welt«.
Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. So beginnt Bertolt Brechts berühmtes Gedicht »An die Nachgeborenen«, verfasst Ende der 1930er Jahre auf der Flucht vor der Nazi-Diktatur. Die wohl noch bekanntere Zeile ist aber die gleich daran anknüpfende Frage. Was sind das für Zeiten, sinniert Brecht nämlich, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt. In der neuen Essay-Sammlung des Amerikaners Jonathan Franzen, die dieser Tage im Rowohlt Verlag erscheint, verhält es sich mit dem Gespräch und den Bäumen genau umgekehrt. Nicht etwa die Flucht ins belanglose Plaudern über die Natur ist es, die bei Franzen zum Verbrechen wird, sondern das Ausbleiben einer ernsthaften Auseinandersetzung mit den Problemen der Umwelt. Als ein in Zeiten von allgegenwärtiger Umweltzerstörung beinahe sträfliches Unterlassen, wird das viel zu oft ausbleibende Gespräch über die Umwelt bei Franzen dabei zum Sinnbild für den Zustand der gegenwärtigen Gesprächskultur. Unter dem auf Brecht verweisenden Titel »Der Essay in finsteren Zeiten« eröffnet er den Band mit einem 26 Seiten langen Zustandsbericht über den Essay als literarische Form. Die, so möchte man meinen, sollte in Zeiten omnipräsenter Subjektivität auf Twitter und extremer gesellschaftlicher Polarisierung ja eigentlich Konjunktur haben. Eigentlich. Denn folgt man Franzens Argumentation, dann wurde in den Jahren, während derer die im neuen Band versammelten Essays entstanden sind, nicht nur die letzte Ausfahrt mit Blick auf eine mögliche Rettung des Weltklimas verpasst, nein, auch die Bedingungen, unter denen öffentliche Äußerung stattfindet, haben sich seither entscheidend verändert.
Wenn ich in einem Essay im Jahr 2000 etwas riskiert habe, dann habe ich zum Beispiel etwas für mich potenziell Beschämendes preisgegeben. Die Leute haben den Essay vielleicht gelesen, sie haben sich aufgeregt, waren anderer Meinung, haben mich vielleicht attackiert, aber sie hätten all das in gedruckter Form getan. Heute dagegen liest niemand mehr den eigentlichen Text. Man liest einen kleinen Auszug, den jemand retweetet hat und über den derjenige etwas abfällig gesagt hat. Es herrscht eine grundlegende Inkompatibilität zwischen der gedanklichen Komplexität in einem fertigen Stück Text und der Art und Weise, wie die meisten Leute heutzutage kommunizieren.
Derart eröffnet scheint die Grundtonlage dieses Bandes klar. Mit Blick auf die Umwelt und die Möglichkeiten öffentlichen Sprechens als die beiden Hauptmotive der Sammlung geht es Franzen ums Ganze. Die insgesamt 16 Stücke lesen sich immer wieder wie eine handfeste Kulturkritik. Dabei darf der einleitende Essay, der zuerst 2017 im britischen Guardian erschien und auf Deutsch wenige Wochen später in der literarischen Welt, durchaus als so etwas wie die thematische Exposition der Sammlung dienen. Allerdings verfällt Franzen im Folgenden keineswegs in verzweifelte, mahnende, apokalyptisch raunende oder gar zynisch wütende Tiraden. Im Gegenteil, seine stoisch vorgetragenen Analysen, sein sachlicher Ton und die analytische Schärfe, die seine Prosa auszeichnet, stehen vielmehr im scharfen Kontrast zu der von ihm diagnostizierten Aufgeregtheit in den sozialen Medien. Sie spiegeln so auch den ruhigen Duktus, in dem der Autor selbst spricht.
If you look more closely,
Wenn Sie genauer hinschauen, dann sehen Sie, dass der Essay eine Reihe von Eigenschaften besitzt, die dem meisten von dem, was Sie in den sozialen Medien finden, diametral widersprechen. Zum einen ist der Essay ein sorgfältig komponiertes Stück Text und keine spontane Äußerung. Zum anderen geht man im Essay immer ein gewisses Risiko ein. Man kehrt etwas in sich nach außen und das nicht innerhalb der Grenzen einer sicheren Community online, sondern vor einer abstrakten Leserschaft. Schließlich ist der Essay für einen Autor auch eine Art Entdeckungsreise. Sie beginnen bei festen Überzeugungen und fangen dann an, diese zu untergraben. In einem guten Essay müssen Sie am Ende immer woanders ankommen, als wo Sie am Anfang gestartet sind.
Und diese metaphorische Reise lässt sich im Band auch geografisch nachvollziehen. Denn Franzen, das zeigt das weltumspannende Netz der Schauplätze in diesem Band, ist ein weitgereister Autor. Wir folgen ihm zum Vogelbeobachten nach Jamaika, fahren mit auf Safari in Ostafrika, nehmen teil an einer Schifffahrt in die Antarktis und bekommen Einblicke in gefährdete Habitate im Süden Neuseelands. Dabei plädiert Franzen nicht zuletzt auch für eine andere Art von Tourismus. Abgesehen vom gelegentlichen Abscheu etwa, der ihn bei der Fotomanie seiner Zeitgenossen packt, geraten Francens Essays so zu regelrechten Milieustudien. Und dieses Milieu, das Gespräch über Vögel, Bäume und Wälder, Landschaften, Flugrouten und ganz allgemein über den Zustand des Planeten, wird so zum eigentlichen Gegenstand dieser klugen Texte. Angesichts dieser thematischen Bandbreite und des zum Teil kniffligen Vokabulars muss man hier die hervorragende Arbeit der beiden Übersetzer hervorheben. Denn die abwechselnd von Bettina Ababanel und Wieland Freund besorgten Übertragungen glänzen auch im Deutschen durch ihre sprachliche Leichtigkeit. Allein der Titel der deutschen Ausgabe scheint etwas ungünstig gewählt. Denn wenn Franzen den Band im Original »The End of the End of the Earth« nennt, dann ist damit im ganz handfesten Sinne die Erde selbst gemeint als denkbar gefährdeter Erbteil der Menschheit. Und nur in zweiter Hinsicht auch das viel existenzialistischer klingende Ende vom Ende der Welt, wie es der Titel im Deutschen fasst.
I felt it was necessary, particularly in this book, to.
Für mich war es speziell in diesem Buch notwendig, ehrlich zu sagen, wie schlecht es um die Umwelt steht. Das ist nicht unbedingt eine pessimistische Haltung. Es ist eher so, wie wenn man als Mensch seine eigene Sterblichkeit akzeptiert. Man ist einfach besser dran, sobald man einsieht, dass man eines gar nicht mehr so fernen Tages tot sein wird. Aus moralischer Sicht ist das sogar eher eine optimistische Einsicht. Denn im Umkehrschluss heißt das, okay, dann fange ich besser an, das zu schätzen, was ich momentan in meinem Leben um mich habe.
It means, okay, I'd really better start valuing what's in my life right now.
Zu ausschließlich, so Franzen, liege der Fokus derzeit auf dem Klimawandel. Als ephemere, vage Bedrohung, die ohnehin nicht mehr abzuwenden sei, ersetze die Klimadebatte als Placebo-Diskussion mitunter die viel konkreteren Maßnahmen, mit denen Einzelne tatsächlich Änderungen erwirken könnten. Als Lösung zeigt der Autor den Fokus auf das Kleine auf und plädiert sozusagen für einen essayistischen Naturschutz, das heißt für punktuelle, subjektiv erfahr- und erwirkbare Veränderungen am konkreten Beispiel. Dabei spielt Franzen keineswegs die reale Bedrohung des Klimawandels herunter. Vielmehr geht es ihm um den öffentlichen Diskurs, der eben leider allzu oft bei den Treibhausgasen Halt mache und den Einzelnen aus der Verantwortung entlässt. Mit dieser Argumentation geriet der Autor 2015 online ins Zentrum eines kleinen Shitstorms. Franzen wurde als Klimawandelleugner bezeichnet und öffentlich angefeindet. Dabei ist sein Argument eigentlich viel differenzierter. Nicht darum gehe es, den Klimawandel zu leugnen, sondern vielmehr darum, dort zu wirken, wo es tatsächlich Aussicht auf Verbesserung gibt.
I found my way, I think, very naturally to that argument.
Das Argument hat sich ganz von alleine eingestellt. Die kleinen Probleme sind in ihrer Komplexität eigentlich viel interessanter als das eine große Problem. Das große Problem momentan lässt sich runterbrechen auf die Formel, wir blasen zu viel CO2 in die Atmosphäre. Das kleinere Problem dagegen, etwa wie man einen Trockenwald im Norden Costa Ricas erhält, das ist eine unglaublich interessante Geschichte. Und als Schriftsteller gefällt mir natürlich dieses Story-Element, wobei die Geschichte für mich erst dadurch interessant ist, interessant wird, dass man selbst Teil von ihr werden kann, dass das Ganze klein genug ist, dass man tatsächlich was bewirken kann. Und das ist wiederum eine schriftstellerische Tugend für mich, denn als Schreiber sucht man immer nach einer Art Einsatz. Ich glaube also, dass es da durchaus eine Entsprechung gibt zwischen meinem Fokus einerseits auf konkrete Umweltprobleme und dem Fokus meiner Texte andererseits auf solche Figuren, die etwas wollen, sowohl in meiner Fiktion als auch in meinen Essays.
Die zahlreichen persönlichen Schlaglichter sind es, die Francons Essays letztlich so lesenswert machen. In seinen Schilderungen komplexer ökologischer Zusammenhänge ist der Band zugleich augenöffnend und ein Weckruf, auch weil er einem selbst immer wieder den Spiegel vorhält und zeigt, wo man sich mit Blick auf den virtuellen CO2-Fußabdruck oder den Gebrauch klimaneutraler Produkte mitunter selbst etwas zu leicht aus der Affäre zieht. Dieses Bewusstsein ist es, auf das Franson mit seinen Essays abzielt, und damit ist der Band letztlich alles andere als pessimistisch. Das eindringliche Plädoyer dafür, Selbstinitiative zu ergreifen, ist vielmehr ein ungemein positives, lebensbejahendes Statement. Und das auch in aus vielerlei Gründen ziemlich finsteren Zeiten.
Jonathan Franson, Das Ende vom Ende der Welt. Aus dem Englischen übersetzt haben Bettina Ababanel und Wieland Freund. Erschienen im Rowohlt Verlag Hamburg. 256 Seiten, 25 Euro. Und Sie hörten eine Rezension von Michael Watzka. Es ist ja ein erstaunliches Phänomen, dass Tiere große Ereignisse in der Natur wie Erdbeben oder Tsunamis vor deren Eintreffen spüren. Quasi seismografisch ist auch die Literatur seit einer guten Dekade dabei, uns Menschen auf drohendes Unheil aufmerksam zu machen. Ich denke dabei natürlich an das Genre der Dystopie, das sich ja einer stets wachsenden Beliebtheit erfreut. Genau dazu passt sehr gut der zweite Roman unserer heutigen Sendung. Er heißt »Der große Gott am Ende unserer Straße«. Louise Erdrich ist die Autorin. In Amerika ist sie sehr bekannt, hier bei uns in Deutschland darf man sie durchaus noch entdecken. Louise Erdrich wurde 1954 als Tochter einer indigenen Ojibwa und eines Deutschamerikaners geboren. Mary Potts, die Heldin ihres neuen Romans, gehört ebenfalls zum Stamm der Ojibwa, ist jedoch nicht wie frühere Figuren von Louise Erdrich in einem Reservat aufgewachsen, sondern bei weißen Adoptiveltern. Wie es Mary Potts ergeht in einer sich verdüsternden Welt, das weiß unser Mitarbeiter Eberhard Falke.
Irgendetwas läuft schief auf der Welt. Darauf deuten zahlreiche Anzeichen hin, die auch Mary Potts nicht entgangen sind. Trotzdem freut sie sich auf das Kind, mit dem sie schwanger geht. Doch als sie in der Klinik eine Ultraschalluntersuchung des Embryos machen lässt, spitzen sich die Dinge plötzlich zu. Auf einmal greift eine unbekannte Macht nach ihr, als der Arzt betreten murmelt, er müsse sie da behalten. Dann aber schickt er seine Assistentin weg und zeigt sich als Menschenfreund. Er fordert Mary auf, die Flucht zu ergreifen.
»Schnell«, sagt er. Ich ziehe mich hinter dem Wandschirm an. Als ich wieder hervorkomme, drückt er mir eine Rolle Klebeband in die Hand und sagt, ich solle ihn an einen Stuhl fesseln. Er will offensichtlich, dass ich entkomme. Warum, ist mir jetzt egal. Wenn Sie draußen sind, erzählen Sie niemandem von Ihrer Schwangerschaft, sagt er.
Von da an muss Mary Potts um Freiheit und Sicherheit fürchten, um ihre eigene wie die des ungeborenen Kindes. Eine Schwangere wird gejagt. Der weibliche Körper wird der Zwangsbewirtschaftung unterworfen. Das ist schon für sich genommen ein Vorgang, der unter die Haut geht. Umso mehr, als der neue Roman von Louise Erdrich mit dem Titel »Der Gott am Ende der Straße« in einer Welt spielt, wo glückliche Wendungen nicht zu erwarten sind. Was ist passiert? Große Dinge jedenfalls, die von der Autorin aber nur seltsam vage, fragmentarisch oder stichwortartig umrissen werden. Die Natur hat eine Kehrtwende vollzogen. Die Evolution entwickelt sich zurück. Die Menschheit ebenfalls. Die Regierung der Vereinigten Staaten ist zusammengebrochen. In ihrem Haus, in dem sie sich inzwischen versteckt hat, erfährt Mary von ihrem Freund nur so viel.
Er berichtet, dass alle Kirchen jetzt von einer Zentralinstanz gesteuert werden. Staatsübergreifend? Gibt es wieder eine Bundesregierung? Eine kirchliche, ja. Sie nennt sich Church of the New Constitution.
Ein dystopischer Roman also. In dem Zukunftsmenetekel, das Louis Erdrich hier an die Wand malt, hat sich die Natur gegen das Menschengeschlecht gewendet. Zugleich haben die nicht genauer bezeichneten Kirchen die Gelegenheit genutzt, um die Herrschaft im Staat zu übernehmen. Und weil die Evolution nun den Rückweg antritt, geht die menschliche Entwicklung wieder in Richtung der Primaten. Darum versuchen die neuen Machthaber um jeden Preis, jene Embryonen, die noch ein unbeschädigtes menschliches Erbgut aufweisen, ihrem Regiment zu unterwerfen. Schwangere wie Mary Potts werden in bewachten Kliniken und umfunktionierten Gefängnissen interniert. Wenn sie sich fügsam zeigen und die Geburt ihrer Kinder überleben, müssen sie als Leihmütter dienen und weiteren Nachwuchs austragen. Von all dem und besonders von ihrem eigenen Schicksal will Mary Zeugnis ablegen. Darum schreibt sie den Bericht, der den Roman ausmacht, und adressiert ihn an ihr ungeborenes Kind.
Historische Zeiten. Schon immer hat es Briefe und Tagebücher gegeben, die mitten im Umbruch geschrieben wurden. Mir ist schon klar, dass lexikalisches Wissen bald bedeutungslos werden könnte. Trotzdem sollst du diese Aufzeichnungen haben.
Durch die Form dieses Berichts wird das Romangeschehen stark auf die Perspektive der Protagonistin verengt. Deshalb erscheint die Logik des Gesamtgeschehens einigermaßen undurchsichtig. Und es bleiben viele Fragen, die sich bei der Lektüre stellen, offen. Umso mehr Raum nehmen die persönlichen Erfahrungen von Mary Potts in Anspruch. Ihr Untertauchen, die Entdeckung, ihre Gefangenschaft in einer Geburtsklinik, die Flucht mit einer Zimmergenossin, die in einem unterirdischen Versteck eine Totgeburt erleidet. In diesen Passagen wird der Roman zum spannenden, aber auch peinvollen Thriller. Unterstützung erhält Mary Potts bei alledem von ihren Eltern und damit kommt das zweite zentrale Thema des Romans ins Spiel. Denn sie hat gleich zwei Elternpaare, die ganz verschiedenen Milieus angehören. Da gibt es auf der einen Seite ihre biologische Abstammung aus einer indigenen Familie von Ojibwe, die in einem Reservat lebt. Und auf der anderen Seite ihre Adoptiveltern, ein wohlhabendes, liberal-alternativ gesonnenes Ehepaar, die beide als Anwälte tätig sind. Anders als diese setzt sich Mary auf der Suche nach einer eigenen Identität viel mit dem katholischen Glauben auseinander.
Seit ich mich mit der Geschichte des Katholizismus befasse, glaube ich an einen gefolterten Gott. Denn eins ist mir klar, es gibt nichts, was Menschen einander nicht antun würden. Wir brauchen einen Gott, der sich auf die Seite der Bedrängten stellt.
Das klingt unmissverständlich nach einer zusammenfassenden Botschaft für die menschenfeindliche Zukunftswelt, die Louis Erdrich hier entworfen hat. Insgesamt aber gibt ihr Roman »Der Gott am Ende der Straße« ein eher unbefriedigendes Bild ab. Denn die Autorin hat zu viel hineingepackt, ohne den zahlreichen Themen, Motiven, großen Fragen und Handlungsfäden die nötige Aussagekraft zu verleihen. Vieles verschwimmt da in Andeutungen. Deshalb kommt zu kurz, was an Dystopien den entscheidenden Gewinn ausmacht. Dass nämlich konkret fassbare Missstände und Gefahren der Gegenwart durch ihre Projektion in die Zukunft vergrößert und damit in ihrer ganzen Bedrohlichkeit deutlicher erkennbar werden.
Meint Eberhard Falke zu Louis Erdrich, der Gott am Ende der Straße. Aus dem Amerikanischen übersetzt hat Gesine Schröder, erschienen im Aufbau Verlag Berlin. 360 Seiten, 22 Euro. Und das war's auch schon aus der Welt der schönen Literatur. Hier noch ein Hinweis. Bekannte Autorinnen und Autoren wie Sibylle Levitscharow und Gerd Köhnen haben sich mit dem Thema Heimat Europa beschäftigt und kommen zu dem Schluss, dass es das Wort Heimat auch im Plural geben dürfte, Heimaten. Mehr dazu in Andruck, das ist unser Magazin für politische Literatur, heute Abend um 19.15 Uhr. Am Mikrofon begrüßt Sie dann Katrin Stövesand und hier dankt Tanja Lieske.